there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und mein heutiger Gast ist der Paul. Hallo Paul.
Hallo zusammen.
Fleißige Hörer werden jetzt die Stimme wiedererkennen und sagen, ach, der war doch schon mal bei mir. Ich war es Ausgabe 3 oder Ausgabe 4? Relativ am Anfang, glaube ich.
Das ist echt schon eine ganze Weile her.
Und das war für mich auch Grund genug, um zu sagen, nee, das kann so nicht sein. Ihr müsst auch in den Genuss kommen, Pauls Stimme häufiger zu hören. Deswegen habe ich ihn nochmal eingeladen. Paul, wo können dich die Zuhörer denn noch hören, wenn man mehr von dir hören möchte?
Ja, der ein oder andere hat mich vielleicht auch hier schon mal bei Movie Break gehört, denn da mache ich ja seit ein paar Jahren immer mal wieder was mit Thomas zusammen zu Star Trek. Also wir haben zumindest die Star Trek Picard Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon Staffel 2 und Staffel 3, ja, ich glaube zu beiden haben wir einen Staffelrückblick gemacht. Und also so was das auch zwei Star Trek Specials, also was Star Trek anbelangt, da bin ich hier bei Movie Break auch mit Thomas zu hören. Ansonsten podcaste ich immer noch für den Telestammtisch oder auch für In the Mood for Movie, einem Podcast-Projekt mit der lieben Kati, die auch bei dir schon war.
Genau, mit ihr haben wir Titanic auseinandergenommen.
Genau, Titanic, stimmt. Ja, sie hat an so vielen Stellen Titanic besprochen, auch ich durfte mit ihr schon, also zumindest ganz im Ansatz, über Titanic sprechen. Ich weiß also, wie sie dazu steht. Aber nein, genau, mit ihr habe ich zusammen noch einen Podcast In the Mood for Movie, wo wir aber eher so über kleinere Filme reden, die wir zum Beispiel auf dem Streaming-Anbieter Mubi entdecken oder auch an anderer Stelle im Kino sehen. Und ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du es geschafft hast, um den Film, den du heute mitgebracht hast, rumzukommen. Tatsächlich habe ich immer gedacht, ey, das wäre super spannend, darüber zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, ich finde bestimmt niemanden. Aber du gehörst zu den Menschen, die bisher in ihrem Leben noch nicht A Nightmare on Elm Street, also das Original von 84, gesehen haben.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, in dem, wie gesagt, wenn du in dem Genre da, also im Horrorfilm-Genre, da stößt du bei mir bestimmt immer mal noch so auf so einen Film, wo du dir denkst, ja, hat eh schon jeder gesehen. Ich habe auch erst dieses Jahr zum ersten Mal Scream gesehen.
Oh, lass das nicht ins Du hören, der tötet dich dann. Der ist ja so großer Scream-Fanatiker.
Ich weiß schon, ich habe auch ich wurde von ihm angeleitet. Nein, ich habe immer natürlich, ich habe auch seine Besprechungen oder seine Meinungen zu den Neuen jetzt hier gehört. Und dann habe ich mich dann doch irgendwann mal dazu durchgerungen, den ersten zu sehen. Und ja, das war aber auch erst in diesem Jahr. Und das heißt, also es gibt auch noch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich zum Beispiel Freitag der 13. schon gesehen habe, da müsste ich jetzt in mein Filmtagebuch tatsächlich nachschauen, aber so bei den großen Horrorfilmen, ich habe es dir auch schon geschrieben, ist nicht mein Genre und ich habe zwar so schon meine Favoriten da drin, aber die sind dann eher nicht von dem Kaliber oder die sind dann eher versteckter oder kleiner.
Okay, also kann man wirklich sagen, Nightmare ging eigentlich die ganze Zeit an dir vorbei, weil es einfach nicht dein Genre ist und weil du gar nicht so die Affinität eben für diesen, ich sag mal, Serienkiller-Horrorfilm hast.
Ja, es interessiert mich häufig einfach nicht. Und es war auch lange Zeit so, dass ich diese ganzen großen Killer, wie sei es hier Michael Myers oder sei es auch Freddy Krueger oder so, die habe ich eine ganze Zeit lang einfach alle vermischt und durcheinander gehauen und dann. Also ich weiß, die begegnen sich ja auch teilweise in Crossovers, wie ich jetzt auch nochmal bei Nightmare on Elm Street, beziehungsweise wo ich mich ein bisschen nochmal zu der Filmreihe da eingelesen habe, nochmal gemerkt habe. Aber ich habe sie auch so lange, oder auch Scream, also Scream hier, Ghostface hätte bei mir auch sowas von in den Halloween-Filmen vorkommen können. Das war für mich alles eine Suppe. Umso schöner die jetzt natürlich nacheinander, weil natürlich, ich wollte sie ja auch schon lange mal auseinanderklamüsern sozusagen. Und ich meine, die Movie Virgins sind da zumindest eine Gelegenheit, so dann mal einen Film da abzuarbeiten, Anführungszeichen. Und ich hatte dir ja eine ganze Reihe von Dingen oder von Filmen geschickt, die vielleicht mal für die Movie Virgins in Betracht gezogen werden könnten. Und da las ich der auch für mich noch am interessantesten. Oder da habe ich gedacht, okay, da bin ich gespannt drauf, weil bin ich so der Slasher oder überhaupt Horror-Fan. Aber der könnte mich vielleicht oder könnte mir vielleicht gefallen oder den könnte ich interessant finden und ja, jetzt sind wir hier.
Ich bin auch sehr gespannt, weil glaube, also wenn man so mit Leuten darüber spricht, ist gerade eben Nightmare so einer der Horrorfilme, wo man auch sagt, hey, damit kann man zum einen ganz gut einsteigen, zum anderen ist es eben nochmal eine andere Art von Slasher und wir haben natürlich die Geburt einer vielleicht der ikonischsten Horrorfilmfigur. Ich würde mal behaupten, Freddy Krueger gehört auf jeden Fall mit Michael Myers und Jason vielleicht zu den Horror-Ikonen und ich glaube einfach so von der Optik her und wahrscheinlich auch die Präsenz in der Popkultur, glaube ich, dass Freddy Krueger da doch derjenige ist, der am präsentesten ist. Hast du nicht das Gefühl?
Nee, also ich hatte ihn auch definitiv als ein unter den Top 5, sag ich mal, der ikonischsten Horrorfilmfiguren schon immer wahrgenommen. Wie gesagt, ich habe ihn auch immer vermischt mit, ich habe auch seinen Namen, also ja, egal. Aber ich weiß nicht, also so. Ich spreche jetzt auch, wie gesagt, aus einer Perspektive, der jetzt so zumindest die großen oder so große Horrorfilme jetzt nicht unbedingt abfeiert. Aber so Michael Myers oder so war bei mir oder in meiner popkulturellen Welt dann noch ein Stückchen mehr oder ein Stückchen präsenter als jetzt Freddy Krueger. Zumindest das Gesicht von, also die Maske von Michael Myers war, ist, oder Ghostface oder so, ist viel präsenter als jetzt die Maske oder das Gesicht, das verwandte Gesicht von Freddy Krueger. In meiner Wahrnehmung.
Okay, das ist spannend. Zumindest. Das ist spannend, weil ich bin ja etwas älter als du. Und, da ist es tatsächlich so, dass Freddy in der Popkultur, so aus meiner Sicht heraus in den 90ern, da war das Ganze kaum wegzudenken. Und aufgrund der Qualität der Freitag der 13. Teile, beziehungsweise auch der Halloween-Teile, zumindest der späteren, fand ich in den 90ern, dass da Freddy eigentlich derjenige war, der so alles irgendwo so ein bisschen dominiert hat. Also tatsächlich würde ich behaupten, dass ich glaube nicht, dass ich Nightmare als erstes gesehen habe, zumindest nicht in Gänze, aber die Figur von Freddy war mir auf jeden Fall am präsentesten und dann erst später, als ich dann angefangen habe mit dem Horrorfilm, sind mir dann erst die anderen Figuren, die man zwar mal auf irgendwelchen Abbildungen gesehen hat oder so, da sind sie mir erst gekommen. Ja. Aber du bist ja auch in einem Alter, du bist ja eher, also rein theoretisch, wenn du es geguckt hast, wärst du ja auch eher so mit Scream aufgewachsen, oder?
Ja, ich glaube am ehesten schon.
Ja,
okay. Ja, aber wie gesagt, also da war, glaube ich, auch einfach oder ist einfach das Desinteresse daran zu groß, als das tatsächlich beurteilen oder so wahrnehmen zu können, wie du oder ja, wie andere, die regelmäßiger Horrorfilme schauen. Oder die solche Horrorfilme schauen, weil ich würde nicht mal sagen, dass ich dem Horrorfilmgenre grundsätzlich total abgeneigt bin, weil wie gesagt, es gibt auch echt fantastische Horrorfilme, die ich mir auch sehr gerne angucke, die ich mir dann die ich vor allen Dingen wegen ihrer Atmosphäre liebe. Ich stehe halt nicht so oft, wenn es sehr grafisch ist. Ich habe jetzt nichts direkt dagegen, aber für mich ist das dann meist eine plumpere Art und mich kriegt dann eher so dieses Atmosphärische, vielleicht auch ganz ruhige, wo man aber nicht so richtig weiß, okay, passiert jetzt was, passiert nichts? Oder wenn ein Horrorfilm dann tiefer in die Psyche von Figuren eintaucht.
Ich finde eben, Freddy Krueger insofern hat die Besonderheit, oder zumindest in dieser ganzen Slasher-Bubble, dass er ja doch auf eine andere Art und Weise tötet und eben ihm schlussendlich keine Grenzen gesetzt sind. Also nicht mal die Realität kann ihn ja davon abhalten, Leute auf möglichst dubiose Art und Weise umzubringen. Mhm. Ich kann dir so viel sagen, in den anderen Teilen wird es eben noch abstruser, welche Möglichkeiten beziehungsweise welche Todessequenzen dann noch in den Teilen aufkommen. Dementsprechend finde ich, ist er eigentlich eine spannende Figur, weil er eben nicht an keine Grenzen der realen Welt gebunden ist.
So, und das war auch das, als ich mir das nochmal so durchgelesen habe, beziehungsweise so ganz grob vor Augen geführt habe, worum es in einzelnen Filmen geht, die für Movie Virgins hier in Betracht kommen. Das war das, was mich auch am meisten in Anführungszeichen interessiert hat, weil ich das interessant, wie gesagt, ich gucke vorher nichts damit anzufangen. Ich habe gedacht, okay, Freddy Krueger ist halt einer wie Michael Myers ist einfach ein Serienkiller, der halt auch irgendeine dubiose Hintergrundgeschichte hat und dann eben zum Serienmörder geworden ist oder was weiß ich. Oder vielleicht ist er von einem Dämon besessen oder was weiß ich. Und dass da aber dann diese Traumebene quasi mit reinkommt und dieses Spiel mit vielleicht auch, was ist Traum, was ist Realität oder in dem Freddy Krueger aus dem Traum heraus Leute in der Realität töten kann, das fand ich interessant. Und deswegen hatte ich mich dann auch letztendlich für diesen Film entschieden.
Ja, finde ich gut. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie du ihn gleich finden wirst, beziehungsweise wie du das Ganze einschätzt. Bevor wir aber wirklich in den Film reingehen, suche ich nochmal schnell die Inhaltsangabe raus für diejenigen, die Nightmare eben noch nicht gesehen haben. Wenn mein Internet jetzt auch funktionieren würde, ein Gruß an die Technik. So, ich lese einmal schnell die Inhaltsangabe vor und dann können wir auch wirklich reinspringen. Praktisch über Nacht hält der blanke Horror Einzug in das Leben von der jungen Nancy Thompson. Eines Nachts wird der hübschen Vorstadt-Teenagerin von einem erschreckend realen Albtraum heimgesucht. Ein narbengesichtiger Fremder mit Rasiermessern statt Fingern jagt sie durch einen Heizungskeller, um sie zu massakrieren. Schreiend und schweißgebadet wacht Nancy auf und muss feststellen, dass ihr Nachthemd zerschlitzt ist. Ihre Eltern zeigen wenig Verständnis für ihre Schlafparanoia der Heranwachsenden, doch der Killer ist ihr weiter auf der Spur. Oh. Es gibt noch ein paar Zahlen.
Da habe ich, ja, okay.
Ja.
Ja. Nee, ja. Mach du, führ das erstmal zu Ende.
war ein sehr günstiger Film, hat mit 1,1 Millionen Budget, hat er tatsächlich weltweit 57 Millionen eingespielt und hat schlussendlich dadurch dann eben den Kult Freddy Krüger dann geschaffen, was dann ja auch 6 Fortsetzungen nach sich zog, ein Crossover mit Freddy gegen Jason, wo er gegen Jason Voorhees antrifft, und ein Remake. So, was wolltest du anmerken, Paul? Ich habe dich gerade unterbrochen.
Ich wollte gleich einsteigen in die Handlung und fragen, weil das war ja auch was Interessantes oder auch was Craven dann bei Scream gemacht hat. Dieser erste Albtraum, den du beschrieben hast, das ist ja eigentlich gar nicht Nancy. Das ist ja Tina.
Ja. Ich finde das war auch eins der Dinge, die ich immer wieder vergesse, dass ja eigentlich die Hauptfigur erst später eingeführt wird, beziehungsweise sich quasi erst nach einer halben Stunde herauskristallisiert, wer überhaupt die Hauptfigur beziehungsweise das Final Girl ist.
Das ist ja so, also dieser in Anführungszeichen Twist, dass eine Figur eingeführt wird, die dann aber nach, ich glaube 20 Minuten waren es ungefähr, dann aber doch den Löffel abgibt und dann doch eine andere Figur in den Fokus des Geschehens rückt. Das war auch was er doch bei Scream gemacht hat, wo man sich auch am Anfang denkt, okay, jetzt hier haben wir hier die Hauptfigur, aber nö. Wobei es, glaube ich, bei hier Nightmare on Elm Street dann doch noch ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, definitiv. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was du ansprichst. Gedreht wurde der Film ja von Wes Craven, der ja du hast es schon angeführt, gerade mit Scream hat er ja den Horrorfilm beziehungsweise den Slasher komplett demontiert und hat das Genre damit nochmal auf den Kopf gestellt. Und ich behaupte einfach mal, dass er 1984 mit Nightmare genau das Gleiche gemacht hat. Wir befanden uns damals in der Zeit, wir hatten den dritten Halloween-Film. Wir hatten mittlerweile den vierten Teil von Freitag der 13. Wir hatten Filme wie The Burning. Und es war so, dass der Slasher natürlich immer gleich ablief. Es gibt eben einen maskierten Killer. Und dieser jagt dann Teenie-Mädchen und bringt die in den meisten Fällen auf möglichst kreative Art und Weise um. Und was er natürlich mit der Geschichte gemacht hat, was jetzt in der Inhaltsangabe nicht rauskam, es stellt sich heraus, dass der Killer aus den Träumen natürlich dann auch immer die Leute tötet, wenn sie im Traum sterben. Und dadurch den Leuten einfach oder dem Zuschauer eine komplett andere Ebene mit reinbringen, dass man eben, man ist überhaupt nicht mehr sicher. Weil schlafen muss jeder. Das macht der Film auch sehr, sehr deutlich. Und dementsprechend gab es kein Entkommen für die Teenies, die dort dann gejagt worden sind. Wie hat dir Nightmare gefallen? Ich glaube, das ist die erste Frage, die wir stellen müssen.
Ja, also ich habe ja gerade gesagt, warum ich neugierig war, ihn zumindest einmal gesehen zu haben. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Slasher-Fan bin. Das war diese ganze Ebene mit diesen Träumen. Und letztendlich ist es dann doch mehr von dem Slasher als von dem Traum versus Realität-Ding, als ich es mir vorgestellt hatte zumindest.
Mhm. Ich versuche ja hier immer herauszufinden, funktioniert das heute noch? Beziehungsweise funktioniert es wirklich, wenn man sich den Film heute noch anguckt, kann es nochmal, auch für Leute, die vielleicht dem Horrorfilm gar nicht so offen gegenüberstehen, funktionieren. Und besonders interessant finde ich, wenn man sich den einen oder anderen Podcast anhört, wo dann zum Beispiel auch Nightmare besprochen wird, heißt es häufig, so, das wäre so ein Film, den zeige ich jemandem, um den so ein bisschen an Horror ranzubringen beispielsweise. Weil er eben nicht dieser klassische Abklatsch ist. Und er geht ja auch relativ zügig los und hat an sich auch ein relativ gutes Tempo. Ich meine, wenn ich an Halloween denke, für mich ein Meisterwerk, aber er hat natürlich auch, es dauert ein bisschen, bis er dann wirklich, bis er zu Gange kommt. Und für viele ist Nightmare eben einer der Filme, wo man sagt, ja, darauf können sich so gut wie alle einigen. Und deswegen, tatsächlich interessiert mich das. Würdest du das genauso sehen von deiner Sicht gestern oder eher nicht so?
Ich glaube eher nicht so. Also ich habe nicht, wie gesagt, ich habe auch nicht viele Slasher-Filme gesehen, aber, und dann greife ich jetzt nochmal auf Scream zurück, den ich vor ein paar Monaten, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, der mir tatsächlich gut gefallen hat, der für mich aber als jemand, der nicht Horrorfilm-affin ist, einfach noch eine ganz andere Ebene reingebracht hat, beziehungsweise eine Ebene reingebracht hat, die er dann auch interessanter ausgearbeitet hat, als hier jetzt die ganze Szenerie mit den Träumen. Und ich war letztlich von Nightmare on Elm Street, war für mich schon ein klassischer Slasher, wie ich jetzt, also in meinem Verständnis oder meinem Bild von Slasher, von den paar, die ich gesehen habe, war ja sowohl von den Figuren, die da jetzt nicht immer so gut wegkommen oder so komplex daherkommen, als auch von der Struktur des Films, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, dieses Setting oder diese Idee ist schon spannend. Aber irgendwie zündet es bei mir nicht genug, als dass mich dieser Film jetzt auf eine Art und Weise irgendwie begeistern kann. Der hat aber durchaus ein paar, zum Beispiel auch das mit dem Shiften von der Hauptfigur oder auch, dass die Bedrohung, dass Freddy Krüger hier gar nicht oft vorkommt oder dass er nur, ich weiß nicht, ich habe es gelesen, irgendwie eine Screentime von von höchstens 7 Minuten hat ungefähr. Das waren durchaus Elemente, die für den Film sprechen.
Ja, ich kann mal erzählen, wie ich an den Film rangekommen bin, weil ich habe eine Szene nur gesehen. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe bei meiner Oma übernachtet und ich habe mich immer gefreut, wenn Oma eingeschlafen ist auf dem Sessel, weil dann saß ich dann immer vorm Fernseher und konnte dann rumschalten, den Fernseher ganz leise geschaltet, damit sie bloß nicht sieht, wenn ich dann durchs Nachtprogramm schalte und sobald sie aufgewacht werde ich auch dann ins Bett gemusst. Also hat der viel zu junge Kühne rumgeschaltet und ist auf, ich glaube, der lief damals auf RTL. Mhm. Und ich habe die Szene in der Schule gesehen, als Nancy einschläft und ihre tote Freundin in dem Leichensack sieht. Und ich bin gestorben und ich war mir damals vollkommen klar, ich will diesen Film niemals gucken. Der ist einfach viel zu schlimm. Ich komme damit gar nicht klar. Mhm. Und das bringt mich nämlich auch zu einer anderen Frage. Du hast gesagt, dass die Struktur ja schon ähnlich ist. Also würdest du auch sagen, dieser Sprung Realität, Traum, den der Film ja immer mal wieder versucht reinzubringen, der war dir auch gar nicht, also er war dir nicht unklar genug. Also will damit sagen, für dich war schon immer klar, okay, die Protagonisten, die schlafen nun oder die Protagonisten sind jetzt wach.
Ja, das schon. Und zweitens habe ich mir halt die ganze Zeit, wenn ich an Albträume denke, dann sind die noch viel verquerer oder viel abstrakter als das, was letztendlich dort passiert. Mhm. Das war zumindest so meine Assoziation. Jetzt ist natürlich, na klar, du hast es gesagt, der Film hatte jetzt auch kein Riesenbudget oder so. Aber irgendwie dieses Albtraumhafte, das ist für mich jetzt mal abgesehen natürlich von der Figur eines Killers, was schon sehr albtraumhaft ist. Aber das hat sich bei mir nie so richtig eingestellt.
Ja, okay, das ist ja auch ein spannender Punkt. Ich kann für mich sagen, für mich funktioniert es immer noch, weil ich die Figur von Freddy, gerade im ersten Teil, ich finde tatsächlich im ersten ist die Maske von ihm noch mit die beste. Sie wird in manchen Teilen wirklich immer künstlicher. Er versprüht für mich tatsächlich genug Spannung, dass ich jetzt nach all den Jahren, und ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe, dass ich tatsächlich immer noch Schiss kriege. Und ich finde eben auch manche Szenen, insbesondere diese Schulsequenz, wenn der Leichensack dort von Zaubern weggeschoben oder weggezogen wird, die hat für mich immer noch eine spannende Sogwirkung. Hm. Ich kann aber an der Stelle wirklich nicht mehr sagen, ob das noch diese Gedanken des Jungkühnes sind, der daran denken muss, wie viel Schiss er damals hatte und wie schnell er umschalten musste. Aber auch das Make-up, also Es ist ja schon alles so ein bisschen schön schlockig, so ein bisschen auf ekelhaft gemacht.
Ja, also
das hat bei dir auch nicht gezogen?
Ja, aber nicht auf eine gruselige Art und Weise. Also ich fand, ich fand einige, es sieht gerade wo, ich habe seinen Namen vergessen. Glenn? Nee, hieß eine Glenn, der da dort in das Bett gezogen wird und dann
ja, das ist Glenn.
Die Blutfontäne da rausspritzt und das alle, das sah schon, das war nicht gruselig, aber das war halt so ausdrucksstark. Also wenn was, dann wie gesagt, dann tropft nicht da so ein bisschen Blut raus, sondern nein, es spritzt, wie aus einem Vulkan spritzt es da Blut aus dem Bett. Ich finde, er läuft manchmal so den schmalen Grat, gerade, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einer der ersten Auftritte von Freddy, wo er da, wo seine Arme so unnatürlich lang sind und er dann dort so ein bisschen hinter ihr die dunkle Straße reinhängt, das fand ich witzig. Aber es hatte jetzt so nie den gruseligen Sog oder die einschüchternde Atmosphäre, die ich mir vorgestellt hat. Und da fand ich, Entschuldigung, das noch weiter jetzt hier ausführe, das Unheimlichste war dann, glaube ich, wirklich das mit dem, du darfst nicht einschlafen, weil sonst passiert was. Also sowas ganz Geerdetes eigentlich. Nicht, der hat jetzt die krasse Waffe oder die und das, sondern er kommt dich in deinen Träumen holen. So. Also diese Prämisse war, glaube ich, das Unheimlichste, würde ich sagen. Und dann nicht unbedingt die Kills oder unbedingt das an sich. Wobei ich, wie gesagt, es gut fand oder ich weiß nicht, inwiefern das dann bei den anderen Teilen auch so ist, dass man den Killer hier sehr dezent nur zu Gesicht bekommt. Und er, halt stellvertretend dann meinetwegen sich da die Bettdecke um den Hals schnürt oder eben dann in das Bett hineinzieht. Also das fand ich wirklich gut, weil es diesen Charakter oder diese Figur von Freddy Krüger halt auch nicht entmystifiziert oder da noch zu viel herum oder dem Ganzen zu viel Screentime. Das ist schon gut, dass der Schauer da größtenteils über die Gedanken oder über die Vorstellung funktioniert und nicht über, dass er sein Gesicht da in die Kamera hält.
Also ich kann dir so viel sagen, dann ist die Reihe für dich ein absolutes Kuriosum und ich weiß nicht, ob ich sie dir empfehlen kann, zumindest die weiteren Teile. Weil, also in Teil 3 beginnt es eigentlich, spätestens ab Teil 4 ist Freddy quasi ein Rockstar. Also das ist wirklich so Generation MTV, immer einen flotten Spruch, immer, also die Filme bauen schlussendlich auf der Figur von Freddy Krüger auf. Und das andere ist eigentlich nur Beiwerk. Und im ersten finde ich auch, dass er noch dezent zurückhaltend ist. Und was du gesagt hast, finde ich schön. Ich finde auch, dass er so 3-4 ikonische Bilder hat.
Ja.
Also das Auftreten von ihm mit den langen Armen finde ich auch eher albern. Das ist einfach in meinen Augen ein sehr, sehr schlechter Effekt. Wenn er später allerdings auf der Straße steht und seine Arme normal sind und du siehst nur diesen Schatten von ihm mit dem Hut und mit dem Clown-Handschuh, das finde ich ist schon ein schön starkes und ikonisches Bild. Ich mag den Kill an Tina, wo sie an der Wand hochgezogen wird und dann an der Decke noch angegriffen wird. Das ist eine tolle Szene und eben auch der Tod von Johnny Depp oder von Glenn, der dann ins Bett gezogen wird.
Und ich füge noch hinzu, also eine Szene, die ich schon vorher kannte, bevor ich diesen Film und jetzt gesehen habe, aha, da bist du her, die Hand, die aus dem Badewasser auftaucht.
Ach ja, auch
wirklich. Und das stimmt, also solche Eindrucksfilme, ich fand auch den ersten großen Kill dann quasi an Tina, der war auch, also auch wie das gefilmt wurde, das war schon intens.
Ja, und das muss man ihm wirklich lassen. Also ich persönlich habe nicht so ganz verstanden, wie sich Freddy dann zu dem entwickeln konnte, was er später wurde.
Ja, ich habe,
aber ich finde ihn,
also ich habe das dann nämlich auch gelesen und habe gesagt, ja, für Freddy Krüger immer ein flotter Spruch auf der Lippe und dann gucke ich mir so den Film an und denke so, der ist doch kaum zu sehen. Was ist denn das? Aber gut, das war dann wahrscheinlich, wie du jetzt sagtest, auf die späteren Teile bezogen.
Ja, also es entwickelte sich. Der zweite Teil ist ein absolutes Kuriosum. Da kann ich mal einen Verweis zu unserem Trashcast geben, wo wir Freddy 2 auch besprochen haben. Der ist wirklich ein absolutes Kuriosum, was man eigentlich mal gesehen haben muss. Ich mag den zweiten immer noch gerne. Ich finde es auch, es ist tatsächlich für mich die beste Fortsetzung, wobei er auch nicht ans Original rankommt. Ja, und dann hast du eben das Problem, dass ähnlich wie in den anderen Filmreihen wie Halloween oder Friday, eben die Kills um die Figur Freddy aufgebaut werden. Das heißt, es geht weniger um die Teenager. Mhm. Also bei Scream beispielsweise habe ich nie das Gefühl, dass Ghostface die Person ist, die in irgendeiner Art und Weise in den Fokus gerät, sondern Ghostface ist nur da, um etwas zu tun. Und das ändert sich bei, oder beim ersten Nightmare habe ich auch nicht das Gefühl, es wird in erstaunlicher Weise sehr viel Wert auf die Figuren gelegt. Aber später ist eben Freddy die Hauptfigur. Und es geht nur darum, dass er eben auch Leute killt und zu jedem Kill auch einen sehr coolen und passenden Spruch haben muss.
Okay, na gut.
Also in einem Teil verwandelt er sich in eine Art Wesen, was ein Fernseher in der Mitte seines Körpers trägt. Und die stirbt, die will unbedingt Fernsehmoderatorin werden. Er nimmt sie, schlägt ihren Kopf in diesen Fernseher, der in seinem Oberkörper ist. Und sein Spruch ist dabei dann, Welcome to Primetime, Bitch. Und das ist wirklich so das Niveau, wo sich dann auch die Reihe dann weiterhin bewegt. Ne? Also sehr, sehr kreative Kills. Wirklich, also da, selbst in den schlechten Teilen, und ich mag Teil 5 und 6 überhaupt gar nicht. Ich muss aber sagen, dass die wirklich unglaublich gute Kill-Szenen haben, wo ich mir immer denke, pack die doch bitte in einen anderen Film und nicht in diese Machwerke. Aber das muss man der Reihe wirklich lassen. Also da, die konnten sich ausleben, die Drehbuchautoren. Aber da würde mich auch mal direkt interessieren, ich hatte jetzt bei der Sichtung wieder das Gefühl, dass doch ein großes Augenmerk auf die Figuren gelegt werden. Also die Figur von Heather Langenkamp oder eben Nancy. Ich mag sie, ich finde sie äußerst sympathisch. Und was ich auch eben interessant finde, ist, dass die Eltern in diesem Film eben auch eine Rolle spielen. Dass sie in irgendeiner Art und Weise die Story auch irgendwie vorantreiben. Weil das habe ich bei sehr, sehr vielen Slashern vermisse ich das. Da habe ich immer das Gefühl, okay, da existieren nur die Teenies und die Eltern sind eben nur Beiwerk, die sagen, ja, stimmt nicht. Wie hast du das jetzt empfunden?
Ja, na gut, du hast ja auch einen direkten Draht dann noch zu den Eltern, dadurch, dass ihr Vater halt der Polizist ist und da auch irgendwie mit in den Fall in Anführungszeichen hinein verwickelt wird. Mhm. Ja, die Figuren an sich, also ich gucke jetzt erstmal abseits von Nancy und Co., also, ach, das...
Ja, da wird's schwierig.
Das Ganze, das kenne ich halt auch aus den anderen, aus anderen Slashern. Dieses ganze Teenie-Blabla, was da am Rand auch so stattfindet, das fand ich alles, also, interessiert mich null und ist auch, finde ich, in dem Film jetzt nichts Herausragendes. Sie selbst finde ich dann schon wirklich interessanter, weil sie halt auch die Sache dann eben selbst in die Hand zu nehmen versucht und sich halt nicht dem Ganzen ausliefern lässt. Ja, wirklich herausragend, weiß ich nicht.
Ich glaube, und das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, also ich habe mir den Film gestern auch nochmal angeschaut und da habe ich ihn mit meiner Partnerin geschaut, die auch erstmal, sie mag Horrorfilme eigentlich nicht so und hat auch vorher noch nie Nightmare on Elm Street gesehen. Und leider Gottes hatte ich es jetzt so, dass sie so 2-3 Sachen in den Raum warf, wo ich mir dachte, wie konnte mir das so lange nicht auffallen? Und es klang jetzt vielleicht so, also für viele ist Nightmare ein Meisterwerk und ich verstehe auch, warum sie das als Meisterwerk empfinden. Ich verstehe es, ich finde die Story finde ich cool, ich finde den Killer ikonisch. Aber jetzt sind mir doch ein paar Dinge aufgefallen, die mir ein bisschen übel aufstoßen. Und weil wir eben gerade über Nancy beziehungsweise über Heather Langenkamp gesprochen haben, ich finde nicht, dass das eine gute Schauspielerin ist. Und das hat mir hin und wieder hat mir das so ein bisschen den Schrecken rausgenommen. Also als sie, das war eben das, was meine Freundin sagte, als Tina gestorben ist und die Tür aufmachen von dem Schlafzimmer. Ja. Ihr Freund ist ja schon aus dem Fenster geklettert und ist weg und dann starrt sie nur, wo meine Freundin sagte, das ist keine Reaktion, wenn meine beste Freundin gerade eben mit mehreren Messerschlitzen zum Ausbluten dahin geworfen wurde.
Weiß ich nicht, vielleicht, also so eine Schockstarre, okay, ich finde dann eher diesen Umgang damit, weil, also schön und gut, ihre beste Freundin ist dann verstorben, ich meine, sie sind ja sogar alle in dem Haus, damit das eigentlich nicht passiert, damit sie sich zumindest so ein bisschen beruhigen kann. Aber der Umgang dann damit, weil irgendwie spielt das dann gar keine so große Rolle mehr, dass sie da einen Freund nach dem anderen verliert, hier. Die Namen hier, der von Johnny Depp gespielt wird. Ach nee, Quatsch, das war Glenn. Das war Glenn, der andere, der Schwarzhaarige.
Das ist Glenn und Rod.
Genau, Rod.
Und das muss ich aber auch so ein bisschen im Drehbuch eben ankreiden, weil ich eben auch finde, es gibt erstmal gar keinen Grund, warum sie nach dem Tod ihrer besten Freundin am nächsten Tag sagt, nö, ich gehe ruhig in die Schule. Bei mir ist alles in Ordnung, Mama. So jeder Mensch, auch die Eltern, würden ja verstehen, wenn man dann sagt, ey, jetzt ist aber mal gut. So, sie hat gar keinen Grund zu lügen, weil ihr geht es ja offenkundig nicht gut. Dass sie eventuell nicht erzählt, dass sie den gleichen Albtraum hatten oder sowas, das ist ja bis dato noch gar kein großes Thema. Aber ich finde eben auch, dass manche Reaktionen, die eben Nancy von sich gibt, die sind ein bisschen, auch eben in der Badewanne, wenn sich die Badewanne gezogen wird, da alles zusammenschreit, aus der Badewanne rauskommt und dann die Mutter sagt, ist alles in Ordnung, und sie sagt, ja.
Ja, aber das ist auch, also wie gesagt, das ist so ein Horrorfilm-Trope. Das ist so ein, das muss halt damit der Film funktioniert, weil würde sie jetzt eine Trauerphase oder so einlegen, das würde erstens diesem, wie ich es vorhin gesagt habe, diesen eher verspielteren Film, dann halt auch mit der Traum- und der Realitätsebene, aber auch diesem ganzen Slasher-Ding, das würde da gar keinen Platz finden. Oder zumindest habe ich noch nie einen Slasher gesehen, der dann, also weil dann wäre es wahrscheinlich kein Slasher mehr, sondern dann wäre es irgendwie eine Charakterstudie und das macht der nicht.
Ja, ich kann mir nicht erklären, woran es bei mir liegt, warum mir das jetzt so ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Ich weiß nicht, ob ich mir einfach einrede, dass ich Nightmare on Elm Street etwas intelligenter finde und das Drehbuch auch eigentlich etwas intelligenter finden müsste, als beispielsweise irgendein Teil von Halloween oder von Friday. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe so das passiert, weil es im Drehbuch steht. Und es muss natürlich auch funktionieren, damit der Film eben einen Flow hat. Und wir haben eben auf 91 Minuten auch nicht so viel Zeit damit. Aber hier hat mich wirklich manche Reaktion so ein bisschen rausgekommen, wo ich dachte, nein, Mädchen, das funktioniert so nicht. Ich kann mir aber selber eben nicht erklären, warum mich das gerade hier stört. Vielleicht liegt es sogar daran, dass ich einfach finde, dass Nancy an sich als Figur, also was sie tut, oder generell ihre Aufgabe als Final Girl, ich finde, sie ist ziemlich gut geschrieben und ich finde sie sympathisch. Und ich glaube, mir einfach einzureden, dass sie anders reagieren müsste, so wie ich diese Figur in dem Film kennenlerne. Ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, aber ich verstehe dich da eigentlich sehr gut. Aber das ist was, also bei mir ist das halt so, das habe ich mit den meisten Slashern. Oder das ist bei mir bei den meisten Filmen, die was in die Richtung haben, so. Aber wie gesagt,
aber genau da finde ich es ja. Also jetzt lass mal Scream außer Acht, aber wenn du jetzt irgendwie einen Friday nimmst oder sowas, da ist es ja genau das. So, ich hinterfrage ab einem gewissen Moment nicht, warum unbedingt alle in den dunklen Schuppen reingehen. So, ich sage jetzt einfach, ja gut, die haben sich dafür entschieden, in den dunklen Schuppen reinzugehen und dann steht da Jason mit einer Machete und dann wird geschnetzelt. So, und dahinter frage ich das Ganze nicht. Da fällt mir das auch nicht negativ auf. Da sage ich mir, ja, genau das, was du sagst. So, ja, okay, das ist ein Slasher. So. Dann ist es okay. Das ist für mich einfach Erklärung genug. Aber warum auch immer, habe ich bei dem Film ein Problem damit. Ich weiß nicht, ob ich ihn mehr intelligenter einrede, als er tatsächlich ist oder nicht. Ich kann es nicht sagen.
Okay. Hm.
Ja, was mir eben auch richtig, richtig negativ aufgestoßen ist, sind, ich habe es bei mir betitelt als die längsten 20 Minuten der Filmgeschichte.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Als Glenn umkommt, und das finde ich auch so einen gravierenden Fehler, der in diesem Film nichts zu suchen hat. Als Glenn umkommt, ruft sie doch ihren Vater an und sagt, bitte komm in 20 Minuten rein und rette mich. Und dann baut sie doch ihre Fallen auf.
Ja, bisschen Kevin allein zu Hause-Style.
Ey, die Idee, dass sie eben versucht, auf ihre eigene Art und Weise Freddy in unsere Welt zu holen und und ihn umbringen möchte, finde ich cool. So, und dass sie das dann eben wie eben so ein Teenie reagiert, so mit, in Anführungsstrichen, Kinderfallen, finde ich auch noch vollkommen in Ordnung. Was mich aber rapide gestört hat, war, dass die mehrfach sagten, dass sie nur 20 Minuten Zeit haben und nachdem sie das ganze Haus mit Fallen vollgespickt hat, guckt sie auf die Uhr und hat noch 10 Minuten zum Einschlafen. Da.
Hat sie ganz schön Tempo gemacht, ja.
Also bei mir hätte das wahrscheinlich alleine den Draht so unauffällig über den Boden zu spannen, hätte locker 10 Minuten gedauert.
Allein erstmal zu überlegen, okay, wo kriege ich jetzt die und die Sachen her, wenn sie halt schon sagt 20 Minuten, dann warum solltest du was inszenieren oder was reinschreiben, was halt eine Stunde dauert, dann lass sie doch sagen, komm in eine Stunde her oder so. Also solche Sachen, das sind, aber ich verstehe sehr gut, warum dir das jetzt, also mir ist es jetzt während des Films tatsächlich nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es natürlich sagst, ja, sie hat da ganz schön viel in der Zwischenzeit gemacht, ja.
Ja, sie hatte da echt viel Zeit. Und wie gesagt, ich muss mir einfach irgendwie einreden, oder ich kann es mir nicht anders erklären, normalerweise, je nach Slasher, stört mich das nicht. Hier stört es mich einfach, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein Wes Craven-Film ist. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich die, weil ich so die erste Stunde relativ intelligent und gut durchdacht fand. So mit, wo schläft sie ein, wie hält sie sich wach, was überlegt sie sich. Sie agiert anders als in anderen Slashern, agiert sie mit ihren Eltern, redet mit denen darüber. Und. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht aufgepasst worden ist. Und das stört mich einfach ein bisschen, weil der Film für mich nicht den Anschein macht, als ob so grobe Schnitzer, wie einmal das Verhalten von ihr und eben diese 20 Minuten, das passt da für mich nicht rein und nimmt mir tatsächlich ein bisschen den Flow raus. Mhm. Wir haben ja jetzt über die Tode gesprochen oder über ein paar Todessequenzen gesprochen, die gar nicht so reichhaltig sind. Ich habe auch immer im Kopf gehabt, dass da deutlich mehr Leute sterben, aber am Ende
sind es nur 4.
Ja, jene.
Oder?
4.
Ja. Ja. Also ja, je nachdem, wie man, aber ich denke, über das Ende werden wir ja auch nochmal
reden. Wir müssen über das Ende sprechen.
Aber ja, es waren 4. Ich war tatsächlich auch überrascht, weil ich auch gedacht habe, okay, es passiert, es geht noch mehr zur Sache, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich fand es auch dann gar nicht so schlimm. Die, oder jede Szene, wo Freddy halt so sich gezeigt hat oder wo er einen zu sich geholt hat, die waren halt immer mit einem Ausrufezeichen versehen. Oder das waren halt dann auch immer die Momente, die dann halt am ehesten in Erinnerung bleiben. Und okay, das ist wahrscheinlich dann bei den meisten Slashern so, dass es dann eher die Kills sind, die in Erinnerung bleiben, als alles andere. Aber hier fand ich halt auch, wie sie gesät waren, so, das hatte jeder so einen Akzent. So.
Ja, also ich glaube, du hast es eigentlich genau richtig ausgedrückt mit die setzenden Ausrufezeichen. Also wenn wir mal an die Tode der drei Jugendlichen denken, sind 2 davon absolut ikonisch. Also Tina, die durchs Zimmer oder der Zimmerdecke dann da aufgeschlitzt wird, ist ikonisch. Johnny Depp, der ins Bett gezogen wird, ist absolut ikonisch. Gut, da ist es fast noch langweilig, dass der eine von seinem Bettlaken erwürgt wird und sich dadurch selber aufhängt.
Ja, ich weiß, für Slasher-Fans ist das wahrscheinlich lang, aber ich fand's auch angenehm, so eine Seite, weil sie eben was Perfides hat, ohne dass man ihn halt sieht und ja, dass ich das einfach dann so schlimm.
Da sollte gar keine Wertung rein. Ich sage nur, dass im Kontext der Tode, die bis dato dann eben passiert sind, beziehungsweise die eben den ganzen Film über passieren, dass das schon in Anführungsstrichen der langweiligste ist, obwohl der ja eben auch noch der setzt eben auch noch mal eine Marke.
Ja, genau.
Also ich fand's
auch gut. Weil er auch am ehesten diese Ebenen vielleicht miteinander verschmelzen lässt. Du hast die Traum- und die Realität-Ebene und was machst du, wenn du träumst? Du liegst meistens in deinem Bett mit deiner Bettdecke und dann wird diese Bettdecke quasi selbstständig und schnürt dir die Luft ab. Also das ist ja nochmal, das ist ja quasi von allen dem noch auch das realistischste und simpelste dargestellteste. Aber dann vielleicht auch auf seine Art und Weise effektiv. Natürlich jetzt eben nicht so blutspritzend wie die anderen, aber es hat doch auch irgendwo seine Wirkung.
Ja, und also ich finde es ja auch cool. Er hat hier auch diverse Traumsequenzen. Also ich denke mal, aus Budgetgründen haben die sich dann überwiegend in diesem Heizungskeller dann abgespielt. Ich hätte es mir auch ein bisschen kreativer gewünscht, aber da denke ich mir einfach in einer Tour, hey, wir reden von 1984 und wir reden von 1,1 Millionen.
Ja, das stimmt schon, aber ach, es gibt auch, also ich mag Filme, wo so mit der Realität oder auch meinetwegen mit Träumen gespielt wird und auch was viele ohne großes Budget hinkriegen, das muss ja nicht unbedingt so eine besondere Traumwelt, aber einfach so eine Traumlogik, die halt im Traum total viel Sinn ergibt. Und wenn man da aufwacht, fragt man sich, was? Und einfach sowas, also ich habe auch gelesen, oder man sieht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, Craven hat sich auch bei ganz vielen Regisseuren inspirieren lassen. Der Name Louis Buñuel fiel da oft. Der hat auch einen Film gemacht und der müsste auch, ich glaube, in den 70ern ist der erschienen. Der hieß Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Hat absolut nichts mit Horror zu tun, schon gar nicht mit Slasher. Aber der hat so 1-2 Kniffe mit Traumspielen, ohne jetzt große Effekte oder irgendwas. Aber der hat so 1-2-3, wo sich die Figuren dann halt erst im Nachhinein oder wo sie aufwachen oder wo einfach so abstrakte Dinge passieren, die mit vergleichsweise wenig Budget umgesetzt worden sind und die ich mir in dieser, in der Slasher- oder in der Horror-Variante auch sehr gut vorstellen könnte. Aber es blieb dann halt mehr bei diesem Albtraumhaften in Form eben der Gestalt Freddy Krüger, als dass man mit dem Traumzustand an sich da sehr spielt, jetzt mal abgesehen von dem Ende.
Ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Darüber kann ich hinwegsehen, aber ich bin bei dir. Ich finde, was so ein kleiner, er geht zu sehr nach dem, wie man sich so einen Traum vorstellt. So, es gibt ja dann auch die eine Szene, wenn Nancy die Treppe hochgeht und dann in der Treppe versinkt, langsam versinkt und nicht laufen kann. Aber das ist für mich so ein klassisches Trope. Ich verstehe natürlich, warum genau das genommen worden ist. Oder wenn sie, ich weiß nicht mehr, wo sie runterfällt und dann landet sie irgendwo komplett an. Also sie landet dann vor ihrem Haus. Mhm. Und sie ist, glaube ich, einfach nur nach hinten weggekippt in einem Flur und landet dann aber komplett irgendwo anders. Und das sind natürlich ganz nette Traumelemente, aber ich finde eben, das sind so die Traumelemente, die so on the nose liegen. So, da wäre ein bisschen mehr, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich würde es eventuell eben wieder auf die Zeit setzen oder es darauf zurückführen.
Und wie gesagt, es
muss ich ja eine kleine Lanze.
Es ist vielleicht auch dann nicht das komplett richtige Genre, weil ja schon das Horror oder das Slasher-Ding hier sehr deutlich halt im Vordergrund steht und nicht das, wie bewildere ich den Traumzustand. Aber gerade, ja, keine Ahnung, wenn es da so den das zum Thema hat. Aber ja, brich gerne deine Lanze.
Ich muss meine Lanze für das Remake etwas brechen. Das Remake ist von allen, also von wirklich sehr, sehr vielen verhasst. Und ich verstehe auch warum und ich will ihn auch nicht so gut reden. Aber was er zum Beispiel macht, ist mit Sekundenschlaf arbeiten.
Okay.
Und da hast du bei der einen oder anderen Szene, weißt du gerade wirklich nicht, träumt er das oder träumt diese Person das jetzt gerade eben oder eben nicht. Und das finde ich irgendwie einen interessanten Kniff.
Okay.
Das hätte ich mir da einfach auch gewünscht, weil du meistens siehst, kurz bevor die Traumsequenz losgeht, siehst du, wie Nancy die Augen zufallen. Bevor Glenn ins Bett gezogen wird, siehst du, ja, er ist eingeschlafen. Also ich finde es immer komplett klar, in welchem Zustand die sich gerade befinden und bin dann etwas weniger überrascht, wenn etwas Gruseliges passiert.
Ja.
Ich hätte die Schulsequenz um einiges besser gefunden, wenn du vorher nicht gesehen hättest, wie Nancy am Schreibtisch einschläft. Oder wenn Glenn nicht vorher eingeschlafen wäre, sondern einfach in seinem Bett gelegen hätte, du siehst ihn, wie er Fernsehen guckt, versucht sich wach zu halten und plötzlich öffnet sich das Bett. Ich hätte es überraschender gefunden, wenn du eben dieses Element dieser Überraschung mit reingenommen hättest, dass du nicht direkt siehst, dass sie auch wirklich eingeschlafen sind. Mhm. Ist aber, ja, ich würde deswegen den Film jetzt nicht wirklich schlecht reden.
Das ist
aber
halt das Problem.
Ich fand zum Beispiel bei Tina fand ich es gut.
Mhm, ja.
Bei Tina hatte ich am Anfang, also zumindest bei meiner Erstsichtung, da war ich mir nicht sicher, als die kleinen Steinchen gegen das Fenster geworfen werden, da war ich mir noch nicht so ganz sicher, ob sie pennt oder nicht. Mhm. Das fand ich ganz gut und davon hätte ich gerne etwas mehr gesehen.
Ja, es ist halt so die Frage, worauf wird jetzt der größte Wert gelegt? Und ich, wie gesagt, als ich mir die Filme jetzt hier ausgesucht habe, fand den halt am interessantesten, gerade deswegen. Gerade wegen dieses Spiels mit den Traumzuständen und einem Mörder, der aus den Träumen quasi kommt. Also Freddy Krüger bekommt ja auch hier so seine klitzekleine Hintergrundgeschichte. Ich weiß nicht, ich könnte es mir vorstellen, dass die in den kommenden Teilen ausgearbeitet wird oder dass man ein Prequel sieht oder was auch immer. Ich weiß nicht, inwiefern das ausgeschlachtet wird. Das kommt ja hier jetzt auch wirklich nur am Rande zum Tragen und wirkt ja vielleicht auch so noch ein bisschen Gesellschaftskritik, so ganz am Rande, aber ist dann auch eigentlich nicht mehr so relevant für den Film.
Nee, aber das fand ich eigentlich ganz nett, weil du es nicht bebildert hattest, du hattest nur dieses Gespräch mit der Mutter von Nancy. Das fand ich ganz nett gemacht. Und selbstverständlich einmal die Verzweiflung der Eltern. Also ich kann verstehen, warum sie es tun. Ich kann aber eben auch verstehen, warum sie sich deswegen schlecht fühlen. Mhm. Was ich da auch spannender gefunden hätte, obwohl es jetzt irgendwie unfair ist, über den Film zu sprechen, der eben nicht existiert. Ich hätte es cool gefunden, wenn es nicht on the nose gewesen wäre. Also für die, die den Film nicht kennen, es stellt sich heraus, Freddy taucht in den Träumen der Kinder auf der Elm Street auf, weil er früher ein Kindermörder gewesen ist und wegen eines Verfahrensfehlers freigesprochen worden ist Und die Eltern der Elm Street haben ihn dann aufgesucht und haben ihn in seinem Keller verbrannt als Akt der Selbstjustiz. Und ich mag eigentlich, ich hätte die Idee ganz gut gefunden, wenn man gesagt hätte, er kam vor Gericht, aber wurde freigesprochen. Und am Ende ist nämlich die Frage, war er wirklich der Mörder oder nicht? Das wäre ein spannender Twist gewesen, finde ich, was das alles noch so ein bisschen besser beleuchtet hätte.
Aber ja, also es bleibt halt auch bei diesem Dialog und ausgearbeitet wird es nicht.
Aber weil du gerade mit dem Spiel Traum und Realität, weil du das noch erwähnt hattest und du das ganz spannend findest, lass uns mal etwas auf das Finale eingehen. Weil ich hab diverse Dinge im Finale nie so wirklich verstanden.
Also ich habe ja auch erstmal.
Ich habe aber eine Theorie.
Okay, ja, ich weiß nicht, über was man. Also ich weiß, was ich mir jetzt auch im Hintergrund, im Nachhinein angelesen habe, ja, okay, Wes Craven hat das Ende nicht gemocht. Oder das war nicht, sag mal so, von den Enden, die er dafür vorgesehen hat, war das, was wir jetzt präsentiert bekommen haben, nicht sein Favorit. Mein Favorit ist es auch nicht.
Nee, ich würde gar nicht so weit gehen. Ich meine gar nicht von der letzten Schocksequenz, wo die Mutter durch die Tür gezogen wird.
Du bist quasi erstmal auf das vermeintliche Ende.
Ich gehe noch viel weiter nach vorne.
Okay, dann eins nach dem anderen.
Also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass ab einem gewissen Moment, und das ist kurz vor dem Tod von Glenn, dann wird die ganze Sache etwas skurril. So, und zwar alleine die Gitter vor dem Fenster, irgendwie passt das nicht. Dann hat sie ja die Möglichkeit, dann gibt's ja die längsten 20 Minuten der Filmgeschichte, was ich auch sehr, sehr komisch finde. Aber spätestens, wenn sie Freddy in unsere Welt holt und Freddy dann eben ja die Mutter wie auch immer tötet und dann wird er erschossen, aber er stirbt nicht und Nancy sagt einfach, ich glaube nicht an dich und dann verschwindet Freddy.
Das hat so ein bisschen,
finde ich schwierig.
Das hat so ein bisschen, ich weiß nicht genau, also ich könnte jetzt keine Filme nennen, aber das ist so ein Motiv, was ich gefühlt schon in so vielen auch Kinderfilmen oder Familienfilmen gesehen habe, so wenn du nur genug daran glaubst, dass er nicht existiert oder dann existiert er auch nicht oder dann ist es dann ist das Wesen besiegt oder dann ist das Böse besiegt, wenn du ihm nicht genug Beachtung schenkst, weißt du?
Genau, ich finde das ganz komisch und das hat mich auch immer ein bisschen gestört. Aber jetzt mal meine Theorie, auch mit dieser letzten Sequenz. Was wäre, wenn Nancy tatsächlich die letzten 20, 30 Minuten des Films geträumt hat?
Den längsten 20 Minuten oder ab wo träumt sie?
Ja, zum Beispiel, ich finde schon die Sache mit den Gittern vor den Fenstern komisch, aber gut, darüber kann ich noch hinwegsehen. Aber alles, was im Finale passiert, finde ich so komisch. Und ich meine nicht, dass ich sie nicht irgendwie spannend finde oder gut inszeniert. Ich meine, den brennenden Freddy finde ich super. Die Idee mit den brennenden Fußspuren, die aber auch später, als die Polizei reingeht, sind sie nicht da. Und zwei Sekunden später, wenn sie sich umdrehen, sind sie da. Da ist alles so skurril, dass ich mir fast vorstellen könnte, dass Nancy gar nicht aufgewacht ist. Dass sie sich hingelegt hat, um Freddy zu holen. Und dann in ihren Albtraum gefangen wurde, wo sie ihn in Anführungsstrichen besiegt hat, aber zum Schluss des Albtraums ja trotz alledem stirbt. Und dann mit dem Hintergrund wissen, dass Wes Craven die ganze Zeit gedacht hat, okay, wir machen daraus nur einen Einzelfilm. Also es sollte nie, der Film war nie darauf ausgelegt, dass eine Fortsetzung oder ähnliches kommt.
Ja.
Macht der ganze Schluss für mich nur Sinn und auch nur dann wird der Schluss gut, wenn ich mir einreden kann, dass Nancy alles geträumt hat.
Ja, verstehe, was du meinst. Aber war es nicht so, dass Wes Craven dann eher für das gute Ende plädiert hatte? Also für ein gutes Ende und das gute Ende wäre ja dann nicht, dass Nancy in den Schlaf fällt und dann in dem Traum oder in dem Schlaf da ermordet wird oder in dem Traum gefangen ist, sondern das gute Ende wäre ja dann wirklich hier, sie kehrt ihm den Rücken zu, alle kommen wieder und die Welt ist heile.
Ja, das hätte ich auch blöd gefunden.
Also ich glaube, ich hätte es okay gefunden, wenn der Film zu Ende gewesen wäre, wo sie ihm den Rücken zugewendet hat. Ich fand die Auflösung auch ein bisschen seltsam, weil ich fand es fast zu simpel. Okay, dann dreh dich halt um und sag, ihn gibt's nicht und dann war's das, okay. Also alles, was dann nach noch kommt, diese letzten 5 Minuten oder dieses, was ja dann auch total, mit einem Weichzeichen oder mit total hellen Farben in diesen schöne heile Welt, wo du dir schon überlegst, okay, das ist schon alles irgendwie seltsam. Und dann noch, also diese letzten 5 Minuten, die waren für mich irgendwie total deplatziert.
Finde ich auch.
Mal ganz davon abgesehen von dieser Puppe, die da dann ins Haus gezählt wird, was dann auch wieder eher ein bisschen skurril aussah als einschüchternd.
Das war ja auch ein Grund, warum dieses Ende eigentlich nicht genommen werden sollte. Ich glaube aber, dass die Produzenten gesagt haben, die wollen mit einem Knaller enden.
Ja, genau. Und vielleicht auch das Ganze natürlich auch so ein bisschen offen lassen. Aber ich hätte es auch komisch gefunden. Also na klar, es soll es halt am Ende alles ein Traum sein und sie ist ihm halt nicht entkommen. Das alles ist nur trügerisch und dann, ja. Aber also ich hätte auch das andere Ende, also auch was Wes Craven offenbar jetzt in meiner kurzen Recherche wohl vorgesehen hätte, dass eben dann alle wieder da sind, das hätte ich genauso seltsam oder genauso befremdlich gefunden. Also irgendwie passt es da für mich am Ende nicht zusammen.
Und deswegen, ich habe mich da jetzt aber auch nicht noch genauer schlau gemacht, beziehungsweise weiß auch gar nicht, ob sich überhaupt mal jemand damit auseinandergesetzt hat. Für mich ist es eigentlich ganz klar, dass sie aus dem Traum nie erwacht ist, weil sonst alles in irgendeiner Art und Weise gar keinen Sinn macht. Beziehungsweise, wie soll denn die erste Person von Freddy sterben, wenn sie träumt, aber nicht glaubt, dass Freddy ein Serienkiller ist? Weil niemand glaubt, dass er ein Serienkiller ist, sondern alle ja nur glauben, dass das im Traum stattfindet. Dürfte er ja gar keinen umbringen dürfen.
Ey, jetzt machst du mir einen Knoten im Kopf.
Okay, also Nancy sagt, ich glaube nicht an dich. Dreht sich um und dann ist Freddy kaputt, ist weg.
Ja.
Wenn sie also nicht daran glaubt, dass Freddy existiert, und das haben ja alle anderen auch nicht getan. Niemand hat ja gesagt, dass die Figur von Fred Krueger, dass sie in irgendeiner Art und Weise existent ist.
Ja, stimmt. Verstehe, was du meinst. Das würde das natürlich, also klar, das würde das Ende am besten erklären, wenn man einfach sagt, ja, das ist bestimmt alles ein Traum.
Also ich erkläre es mir so und deswegen bin ich ganz zufrieden mit dem Ende, weil sonst muss ich sagen, finde ich auch
trotzdem,
den Abgang.
Ich glaube, aber selbst, okay, gehen wir davon aus. Ich glaube, selbst unter diesem Gesichtspunkt hätte es die letzten 5 Minuten gar nicht gebraucht, oder?
Nee, das ist richtig. Wobei das ja eben noch vielleicht ein Indikator dafür ist, dass Nancy immer noch in einem Traum ist, weil umgedreht hat, kam ja ihr Vater rein. Alle sind auch vollkommen okay damit, dass die Mutter gerade eben scheinbar brutalst ermordet worden ist. Und dann macht sie die Tür auf und steht ja plötzlich schon draußen.
Mhm. Ja, allgemein, also in dem letzten Stück wird ja also deutlich, dass das noch ein Traum ist. So.
Ja.
Die Frage, die sich stellt, ist ja quasi nur, wie lang geht, also aus deiner Perspektive, wie lang geht dieser Traum denn nun schon? Oder, also geht er tatsächlich das gesamte Finale über? Oder die letzten, meinetwegen, 20 Minuten? Oder ist es dann wirklich bloß dieses letzte Stück? Ich kann es mir auch jetzt nicht richtig erklären. Es gibt bestimmt Leute, die sich da schon sehr viel Gedanken drüber gemacht hat. Aber ja, letztlich stimmt. Muss ich sagen, es ist mir auch ein bisschen egal.
Interessant. Für mich ist es eben insofern nicht egal, weil ich mit meiner Theorie, und wie gesagt, keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt oder ob das richtig ist oder ob es überhaupt logisch ist. Vielleicht liege ich auch komplett falsch oder komplett den Denkfehler. Ich kann mir aber so 2-3 Dinge, die ich im Finale nicht mag, einfach erklären.
Ja,
weil ich mag diese Szene mit der Mutter nicht. Auch wenn Freddy in der normalen Welt ist. Wieso geht dann auf einmal diese ist das eine Höllenpforte auf, wo dann das Skelett der Mutter reingezogen wird? Das kann ja in der normalen Welt nicht existieren.
Ja.
Und eben auch den Abgang von Freddy finde ich für die Figur, die eben aufgemacht wird, finde ich es eben ein bisschen lahm zu sagen, okay, ich drehe mich nur um, ich habe keine Angst mehr vor dir, weil eben auch nicht etabliert ist, dass er sich von der Angst der Jugendlichen ernährt.
Verstehe ich.
Wenn man jetzt gesagt hätte, wie bei Stephen King's S oder so, dass das Pennywise sich von der Angst der Kinder ernährt, dann würde es durchaus Sinn machen. Mhm. Aber dieser Trope wird nicht aufgemacht.
Nee, wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich meine, es irgendwo gelesen zu haben, dass Wes Craven halt doch eher ein positives Ende vorgesehen hat. Und das wäre ja dann kein positives Ende. Aber ich kann mich da auch, mich da natürlich auch irren oder das nicht mehr richtig. Also es wirkt am Ende jedenfalls ein bisschen noch zusammengeklöppelt oder also es riecht wirklich und es ist ja wohl auch so, dass da gesagt wurde, nee, wir müssen das schon hier nochmal mit dem Kracher enden lassen, dass wir vielleicht auch da noch eine Fortsetzung oder was auch immer ranschmeißen können. Wie ich wohl auch gelesen habe, spielen die Figuren eh keine Rolle mehr. Weiß nicht,
In Teil 2 zumindest.
Ich weiß nicht, wie es später aussieht.
In Teil 3 ist Nancy aber wieder da. Da wird es dann gar nicht mehr aufgegriffen, was damit was mit dieser Endsequenz was auf sich hat und ja, es ist ein Kuriosum. Es ist ein Kuriosum. Ja, also es klingt jetzt bei mir auch negativer, als ich das meine. Mein erster Kontakt mit Freddy war, oder als ich das erste Mal Nightmare gesehen habe, ich fand den bockstark. Jetzt mittlerweile habe ich eben so 2-3 Punkte, wo ich mir denke, aber auf der anderen Seite macht es, oder sind diese Kleinigkeiten, über die ich mich da, über die ich stolper, machen für mich den Film nicht schlechter, weil ich mag die Atmosphäre, ich mag die Idee, ich mag diverse ikonische Bilder, ich mag die Kills. Es ist einfach viel zu viel Gutes da dran und ich finde das Tempo enorm. Also
ja,
ich kann nicht sagen, dass sie bei diesen 91 Minuten irgendwann Langeweile eingestellt
das
hat.
Das stimmt, wobei ich mich da auch frage, wäre es vielleicht mit ein bisschen mehr Laufzeit teilweise noch effektiver gewesen, diesen Kampf um die Wachzustände darzustellen. Also zum Beispiel auch das, was du gesagt hast mit der Schule. Also ich sehe das immer auch so in Ansätzen. Aber ich habe gedacht, okay, mit so noch mehr Ruhe, aber das passt halt auch nicht so richtig zum Genre, aber mit noch mehr Ruhe, so diesen Wachzustand, wirklich dieses Ankämpfen und wo dir dann halt auch, also wenn du dagegen ankämpfst zu schlafen, dann kommen dir ja Zeiträume auch ewig vor. Also dann zieht sich ja diese Zeit wahrscheinlich oder die Wahrnehmung von der Zeit, die ist ja dann nochmal eine ganz andere. Und sowas hätte ich mir vielleicht auch noch filmisch oder inszenatorisch oder meinetwegen auch erzählerisch vorstellen können.
Ja, glaube ich auch, dass es cool gewesen wäre. Hätte ich auch spannend gefunden, wenn das im Remake ein Thema gewesen wäre, aber man kann tatsächlich sagen, das Remake ist schlussendlich die gleiche Geschichte mit ganz minimalen Abänderungen, aber was Neues außer der Sekundenschlaf wird da auch nicht hinzugefügt. Aber da muss ich eventuell auch dem Film etwas lassen. Es war einfach so, dass New Line Cinema einfach auch einen Slasher oder eine Slasher-Ikone schaffen wollte.
Ja. Okay.
So, es war vollkommen klar, wir hatten eben etabliert Halloween. Gut, wir hatten 2 Teile mit Michael Myers und 1 Teil nicht mit Michael Myers, aber es gab eben Michael Myers. Dann hatten wir mit Friday mittlerweile 4 Teile mit, oder wie man es jetzt möchte, eigentlich nur 3 Teile mit Jason. Und New Line hat ja gesagt, ey, wir wollen auch auf jeden Fall eine neue Slasher-Ikone schaffen.
Ja.
Und ich glaube schon, dass die einfach auch da dran gegangen sind und gesagt haben, so, die Aufgabe ist jetzt ganz klar, wir wollen jetzt kein Charakterdrama, wir wollen keine Studie über Schlaflosigkeit oder sonst was, sondern ey, bietet mir einfach einen coolen Killer mit coolen Kills, mit einer coolen Waffe und der Rest ist Beiwerk. Und wenn ich das als Prämisse nehme, wie Nightmare entstanden ist, wie gesagt, auch schon vielleicht schon fast ein bisschen zu spät, ich glaube nicht, dass 1984 jetzt noch jemand damit gerechnet hätte, ey, wir haben jetzt eine neue Super-Ikone, die dann da auf dem Slasher oder in der Slasher-Welt auf einmal agiert. Dann, glaube ich, haben die ihre Aufgabe perfekt gemacht.
Ja, also und auch mit allem, was du jetzt sagst, jetzt muss ich überlegen, habe ich überhaupt, also Freitag der 13. habe ich keinen Teil gesehen, Halloween bin ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt einen gesehen habe, vielleicht einen von den neueren.
Guck dir den ersten von Carpenter mal an, der dürfte dir sehr gut gefallen.
Also genau, mit dem, was du gerade erzählt hast, mit diesem Vorbau, was das Genre anbetrifft, dann funktioniert er oder dann ist er natürlich nochmal, dann sticht er nochmal ganz anders heraus. Wenn ich den jetzt sehe und habe vorher effektiv Scream 1 gesehen, der ja nochmal Jahre später rausgekommen ist, und meinetwegen, ich glaube, Scream 2 habe ich angeguckt und die 2 neuesten. Dann ist da das Herausragende halt so gar nicht gegeben, weil ich dir gerade heraus die Genese von den ganzen Filmreihen gar nicht erzählen kann. Ich hätte ja jetzt nicht sagen können, ob jetzt Halloween vor Freddy Krüger oder danach oder wann auch immer rausgekommen ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass du das jetzt nochmal so erwähnt hast, weil er natürlich für das Genre sicherlich einen großen Stellenwert hat, den ich aber, ja, den ich nicht sehe und den ich auch nicht jetzt mehr nachspüren oder noch mal erfassen kann.
Ja, aber das finde ich sehr interessant und ich finde es jetzt auch irgendwie ganz toll, dass wir da leicht unterschiedliche Meinungen haben, weil ich bin mir jetzt im Nachhinein mit dem, was du sagst, bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, ob man jetzt 2023 sagen kann, ob Nightmare wirklich das Meisterwerk ist, zu dem er gemacht wird, oder eben, ob auch viel Nostalgie dazu kommt. Zum einen, ich muss mich mit dem Genre ein bisschen auskennen, ich muss den vielleicht einordnen können, wo der sich gerade eben im Genre befindet. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Also selten hat es mich so gefreut, dass ich jemanden habe, der nicht die gleiche Meinung hat wie ich. Weil ich verstehe das natürlich schon. Wie gesagt, ich habe diese Szene damals in der Schule gesehen und dachte mir, das ist das Spannendste überhaupt. Und dann wachst du mit, oder dann irgendwann entdeckst du mit 12, 13, ich weiß tatsächlich nicht, wie alt ich war, als ich meinen ersten Freddy-Film gesehen habe. Ich weiß nur, dass es Teil 4 war, den ich zuerst in der Gänze gesehen habe. Und dann werde ich mit dieser Figur konfrontiert, die eine ziemlich coole Waffe hat. Ich mag diesen Clown-Handschuh. Und das finde ich dann cool. Ich finde die Kills cool. Ich finde die Ideen cool. Und heute blicke ich natürlich nostalgisch drauf zurück und sage, ja, das hat mir damals richtig Spaß gemacht und habe auch heute noch richtig Spaß damit.
Mhm. Ja.
Aber ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, insbesondere dessen, weil jetzt gerade zur Halloween-Zeit viele Podcasts rauskamen, wo auch dran darüber gesprochen worden ist, ey, nennt mir doch mal ein paar Horrorfilme, womit man einen guten Einstieg macht, was man sich angucken sollte, wenn man das Horrorgenre kennenlernen möchte. Und ich habe immer ein bisschen gelächelt, als gesagt worden ist, ja, für einen Slasher musst du dir Scream angucken. Ich habe gesagt, nein, seid ihr bescheuert? Nein, also nee. Aber wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube tatsächlich, dass Nightmare als Einstieg nicht so gut funktioniert.
Also diese prägende Figur, die Freddy Krüger ist, oder die, wenn du sagst, es geht in der Nightmare on Elm Street-Reihe ja vorrangig um ihn oder um ihn als Figur. Mhm. Er ist der Star der Reihe und nicht wie in Scream, wo es ja doch dann eher um die anderen geht und sich hinter Ghostface ja immer wieder jemand anderes befindet. Also es kommt wahrscheinlich auch natürlich darauf an, wie zündet dieser Bösewicht? Zündet er überhaupt? Ich fand ihn nett. Bei Michael Myers habe ich immer noch ein anderes Gefühl, wenn ich ihn sehe. Und da habe ich noch nicht mal groß was von ihm gesehen, als bei Freddy Krüger, wo ich persönlich auch nie eine große Faszination dahinter sehe. Da gibt es für mich auch noch viel eindringlichere Figuren, auch ganz Klassisches aus meinetwegen auch aus Stummfilmen schon. So einen Nosferatu finde ich einfach viel eindringlicher oder viel schauriger als so einen Freddy Krüger.
Okay. Ja, ich glaube, um die Figur Freddy Krüger besser zu greifen, reicht es, glaube ich, nicht, den ersten Teil alleine zu sehen.
Ja, das ist wahrscheinlich, ja, wie gesagt, also auch mit seiner mangelnden Screentime, die ich ja eigentlich ganz gut mochte, aber ja, natürlich ich habe ja jetzt nur wahrscheinlich mit diesem einen Film eine Facette oder vielleicht zwei Facetten von dieser Figur oder von dem, was er letztendlich jetzt in der Filmreihe ist, gesehen.
Also was ich tatsächlich empfehlen kann, Teil 2 als Kuriosum zu sehen, so, und sich den einfach mal anzugucken, weil man wirklich vielleicht einen der skurrilsten Horrorfilme überhaupt geboten bekommt. Und wenn man eben weiter in die Figur von Freddy eintauchen muss, sollte man sich Teil 3 noch anschauen, weil dann wird langsam Freddy zu dem, was er dann später in der Reihe dann komplett wird. Also da wird er wirklich zum One-Liner-King. Es ist schon fast absurd, wie er die Leute später umbringt. Es wird um einiges brutaler, es wird um einiges heftiger. Aber es hat nie die Intensität vom ersten Teil, witzigerweise, weil die Filme auch sie werden tonal etwas anders. Mhm. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob dich die Sichtung vom ersten Teil dazu gebracht hat, dass du sagst, ey, ich setze da ein bisschen mehr Energie rein. Aber wenn, kann ich nur empfehlen, Teil 2 als Kuriosum und als Teil 3 damit man begreifen kann, wie oder was Freddy im Endeffekt für die Popkultur bedeutet, weil da wird's dann etabliert.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob mir die Richtung gefällt. Also gerade das mit den, also, mit den One-Linern, das, ja.
Aber vielleicht, wenn sie irgendwann mal im Stream sind, vielleicht lässt es, vielleicht gibst du dem ja nochmal eine Chance und wie gesagt, Teil 2 und Teil 3 lege ich dir noch nah und den Rest, da wird's dann deutlich schwieriger. Hast du noch irgendwas? Irgendwas, was du noch erwähnen wolltest?
Nö, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was ich mir auch kurz und knapp aufgeschrieben habe.
Es war mir auf jeden Fall eine Freude, mit dir darüber zu sprechen. Und ich finde es sehr, sehr schön. Also als du angefangen hast zu sagen, ich find's kacke oder ich finde es nicht ganz so gut, habe ich gedacht, oh, das wird jetzt aber eine lange Aufnahme. Aber ich finde deine Aspekte gut. Ich fand sie auch nachvollziehbar und hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, mal ein bisschen drüber nachzudenken, ob vieles einfach von meiner Nostalgie herkommt. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Einfach auch mal, selbst wenn man mal über einen Klassiker redet, nicht jeder muss Klassiker gut finden und das muss man sich manchmal auch vor Augen führen. Nur weil der Großteil aller Menschen sagt, ey, das ist super, hat es nicht auf jeden den selben Effekt. Deswegen, ich fand es sehr, sehr schön, mit dir darüber zu sprechen. Und bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst.
Vielen Dank für die erneute Einladung.
Ey, immer wieder gerne. Es gibt da noch so ein, zwei Horrorfilme, wo ich mir denke, das wäre auch richtig spannend.
Ja, das sind Leute. Ich heb die mir auf, falls wir nochmal dazu kommen.
Ganz bestimmt sogar. Paul, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Ich werde bestimmt nochmal auf dich zukommen und ich kann allen Zuhörern nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns in irgendeiner Art und Weise ein Like, eine Bewertung, einen Kommentar da. Es würde uns auf jeden Fall freuen. Bedanke mich fürs Zuhören, sag bis zum nächsten Mal und die letzten Worte gebühren wie immer meinem Gast. Ich sag tschüss.
Danke und tschüss.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.